23 Börse Biko. And now in Season 4. Presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 4 ist Roland Neuwirth, der seit der Schulzeit ein leidenschaftlicher Börsianer ist, dem Heimatmarkt dabei immer treu geblieben ist, lange Jahre für die Deutsche Bank Analystenpreise abräumte und aktuell mit dem Advisory Flexibel einen gut performenden Mischfonds laufen hat. Servus Roland bei mir im Studio.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Du, ich freue mich sehr. Wir haben ja vorbesprochen bei einem Hobby von uns, wir haben uns getroffen, glaube ich, bei den Erste Bank Open, nicht glaube ich, weiß ich, weil es ja noch nicht lang her ist. Und wir haben gesagt, jetzt kommst du aber mal zu Gast, lieber Roland. Und allein, was ich im Vorgespräch gelernt habe über dich, das ist unpackbar. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass in einer Zeit, als ich bei der Bank gearbeitet habe, du Journalist warst und jetzt umgekehrt irgendwie, dass du im Wesen des Kapitalmarkts als Fondsmanager tätig bist und ich darüber berichten darf. Aber die Geschichte, wie es bei dir begonnen hat, ist ja überhaupt die leibendste, nämlich in der Hack Korneuburg. Bitte in eigenen Worten erzählen, wie du zum Thema gekommen bist. Ja.
Okay, gerne. Ja, das war damals Handelsakademie. Man hatte ja, ich glaube, in der dritten Klasse über Wertpapiere, um nicht zu sagen, das ganze Jahr gelernt in Betriebswirtschaftslehre. Und die Raiffeisenbank in Korneuburg damals dankenswerterweise hatte schon einige Jahre vorher jeder Klasse 20.000 Schilling zur Verfügung gestellt. Wahnsinn, richtiges ja. Geld, um damit zu investieren, zu spekulieren. Und das ging bis dahin nie gut. Also die Klassen waren dann meist im Minus und hatten auch die Leute das Interesse verloren, interessanterweise.
Muss ich kurz zwischenfragen. Die Raiffeisen hat 20.000 Schilling gegeben und die Klassen haben sich den Gewinn, wenn einer entstanden wäre, behalten können und den Verlust hat die Raiffeisen selber geschluckt. Aber die 20.000 haben sie sich wieder genommen.
Genau so war es. Ja, genau
fair so enough und sehr leibend von denen.
Sehr, sehr nett. Ja. Und bei mir war das damals so, dass der Börsecrash 87 da reinfiel. Ja. Und ich aber anfangs, normal war ich ja schon eher so ein Gschaftelhuber, mir gedacht habe, ich lasse das einmal, ich muss mich nicht überall vordrängen. Und dann aber mit dem Börsecrash natürlich klar war, so jetzt musst du einsteigen. Und nachdem die Kollegen vorher auch schon ein bisschen, glaube ich, das Interesse verloren hatten, glücklicherweise aber irgendwie ziemlich viel glattgestellt hatten, war das dann natürlich ein guter Einstieg. Ich glaube, wir haben damals MIBA und Reininghaus gekauft, einige Tage gleich nach dem Börsecrash. Ja. War ein bisschen vielleicht noch zu früh für den Wiener Markt. Und das Interessante war, dass wir zwei eigentlich waren von der Klasse, A-Klasse, Alexander Boschowski und ich in der B-Klasse. Und wir waren wirklich, wir sind dann sehr, sehr gute Freunde geworden und haben uns hochgearbeitet und hochgeschaukelt und haben eine Leidenschaft für Börse entdeckt und entwickelt. Und wie es halt damals in den 80ern auch war, wo man versucht hatte, krampfhaft irgendwo ein Buch zu bekommen über Börse oder ich kann mich erinnern an die Charts von Alex, der war ja computermäßig schon ein bisschen weiter als ich. Der alle paar Wochen mal von der Zeitung quasi händisch eingegeben hat in seinen, weiß nicht, Commodore-Computer.
Nerd.
Und dann, nachdem er sie nicht mehr benötigte, mir gegeben hat und ich habe es dann mit dem Bleistift weitergezeichnet und dann möglicherweise noch ein Blattl dran gefügt auf der rechten Seite, wo es dann so also weiterging. Und das kamen ja, also vom Einstieg war das ja 87, 88, das war ja 88 dann ein relativ solides Jahr. Und um es abzuschließen, wir haben 89 maturiert mit beide Klassen sehr guten Gewinn. Ich glaube, der Alex hat es sogar verdoppelt auf ca. 40.000 und bei mir waren es, bei mir oder in der Klasse, ich glaube, so Mitte der 30.000er. Also wir haben dann das Geld für die Matura-Reise verwendet. Und ja, also im Nachhinein war das natürlich ein schöner Startschuss und ein guter Einstieg ins Börse-Leben. Ich würde da gern vielleicht auch noch den Wolfgang Leier von der, jetzt, ich glaube, ich nehme an, er ist noch immer bei der Volksbank in Urkelstein. Richtig. Ja. Der war, würde ich sagen, einer meiner, neben dem Ulrich Kamp, damals Börse-Generalsekretär, später dann, den hatte ich zufälligerweise vielleicht in Sizilien kennengelernt auf einer, das war ein Urlaub und eine Busausfahrt nach Sizilien. Und ich weiß noch, er hatte im Bus eine Presse und ich ging dann hin und also zum Dr. Kamp und der hat mir dann eben erzählt, er sei Generalsekretär in der Wiener Börse. Und ich habe mir gedacht, naja, okay, das ist halt irgendein Beamter. Dass er so wichtig war, wurde mir erst nachher klar, als er mich dann eingeladen hatte in die Wiener Börse und die schönen Büros und auch den also Pakethandel noch, den es ja damals gab, gerne gezeigt hat. Also auch Dank an den Herrn Kamp. Auf jeden Fall, Wolfgang Leier war mein zweiter großer Mentor, der mich zum Standard eigentlich gebracht hat.
Da hat der Alex Broschowski, zu dem ich dann auch ganz kurz noch was einflechten möchte, genau jetzt an der Stelle. Den Alex, den haben wir in dieser Podcast-Reihe noch nicht erwähnt und es kennt ihn vielleicht auch nicht mehr jeder. Der war bis vor 5 Jahren einer der wichtigsten Player. Jetzt hat er sich halt ein wenig rar gemacht. Der laufend als aktiver Investor, als erfolgreicher Musterdepotmanager, jahrelang Chefanalyst vom Austria Börsenbrief, im Münster immer wieder gebettelt. Also der war die positivste Challenge, wo du sagst, also ein genialer Kopf, so wie du ihn auch gezeichnet hast. Und ja. Servus Alex an der Stelle, den lassen wir mal lieb grüßen. Genau. Und sein Bruder, glaube ich, hat beim Standard gearbeitet und jetzt geht die Geschichte weiter. Sorry, ich musste das einwerfen.
Ja. Die Geschichte war sogar so, dass Alex gemeinsam mit mir über den Wolfgang Leier zum Standard kam. Also auch Alex hat hin und wieder Artikel geschrieben. Alex ist, wie du sagst, ein genialer Kopf. Der, im Übrigen muss ich auch sagen, das immer gerne erwähne, der einzige von uns allen Börsianern, die wir der Leidenschaft natürlich so gefrönt haben und oft quasi, um nicht zu sagen, zu sehr auf die Börse fokussiert, der hat es geschafft, irgendwann einmal in den 90ern, als die Häuserpreise, Immobilienpreise noch niedrig waren, auch das zu erkennen und das also quasi ein zweites Standbein daraus zu machen. Vielleicht noch zum Standard, das war eben Einstieg in der Studentenzeit und mit dem Alex auch bei dem Austria-Börse-Brief angedockt und ich selbst habe auch noch beim Gewinn geschrieben. Das war für mich eine schöne Zeit, das war Studienzeit, ist immer schön und das war natürlich auch eine Zeit, wo man ein bisschen journalistisch ein bisschen Geld auch verdient hatte und da fällt mir ein, zum Beispiel beim Standard, im Zusammenhang mit der Eröffnung der ÖTOP 1991, da habe ich das auch verbinden können, das, was ich gelernt habe an der WU mit Optionen und dergleichen, Professor Leustl.
Viele Fachbücher geschrieben zum Thema Terminbörsen und so weiter.
Ja, genau. Ich muss gestehen, ich habe damals natürlich als gestandener Börsianer, war er mir ein bisschen zu theoretisch.
Ich kenne ihn nur als Leser, ja, genau.
Ich verstehe heute ungefähr das, was er damals uns versucht hat beizubringen. Aber ich habe damals im Standard dann eine Serie gemacht über Optionen, wie das halt funktioniert und was ist ein Call oder Put, und nur um die einfachsten Sachen zu nennen. Und dann werde ich nie vergessen, dann als die ÖTOP eröffnet hatte, war ich ich komme aus Stockerau in der Bank und die erste Bank, und die Dame sagte, naja, bis jetzt hat da noch niemand was gemacht. Ich habe nur gehört, einer aus Mistelbach war aktiv an der ÖTOP und da gab sie aber schon ein paar Wochen, um nicht zu sagen Monate. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben über diese ÖTOPs Anfangsphase. Und es war dann meist so, dass beim Standard die Geschichten natürlich korrigiert wurden und meist auch die Überschriften. Und in dem Fall ist dann wirklich die Überschrift geblieben, meine ursprüngliche. Der Hartgesottene aus Mistelbach.
Also ehrlich? Das war nicht so leicht. Sache, und mit Margin, das musste man alles auch einmal im Backoffice nachziehen und abwickeln können als Bank. Und das war wirklich Neuland damals. Ja. Ja. Vor deinem Wechsel zur Deutschen Bank möchte ich noch loben ein paar Leute, nämlich die Hack Korneuburg, die Raiffeisen Korneuburg und auch den Standard. Hätte man gern heute wieder so eine Zeit, wo solche Sachen überhaupt möglich sind, ja, dass so viel Schulklasse so viel Bank-Involvement in Wertpapierthema passiert, ja. Und hallo, Herr Magnus Brunner, die Käst hat auch heute wieder angekündigt, es sollte wieder mal was Proaktives kommen in Richtung Privatanleger. Du bist dann 1994 bei der Deutsche Bank aufgeschlagen, um in Dennis Speech zu sein. Was war damals der Weg dorthin und was hat dich dazu bewogen, das zu tun nach dem Journalismus?
Ja, das war eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte, finde ich, dass es zeigt im Leben, dass man, wenn man was wirklich will, dass man es nicht aufgeben soll. Ich war damals in der Studienzeit zweimal bei der Dresdner Bank in Frankfurt auf ein Praktikum und hatte immer das Gefühl, die haben immer hochgeschaut zur Deutschen Bank. Und dann war es, glaube ich, 93, 94, gegen Ende des Studiums habe ich mich beworben. Dann habe ich, also Deutsche Bank, auf der Rückseite standen drauf drei Geschäftsführer. Darunter der Professor Walter, der berühmte. Ja. Und ich habe zwei davon angeschrieben mit einer Bewerbung. Und da kam ein Absagen. Und dann war ich 1994 in Frankfurt bei Ballmeier und Schulz, bei einem kleinen Makler. Das war über Tennis auch.
Ist dann von der Bader Bank übernommen worden, hat mir der Nico Bader erzählt.
Ja, das wusste ich gar nicht. Aber ich habe damals am Tennisplatz in Frankfurt einen Händler kennengelernt, den ich dann am Parkett ein paar Tage später eben in Frankfurt gesehen habe. Und der hat mich dann zu Ballmeier Schulz einen Monat gebracht. Und bei diesem, ich glaube, es war zu Ostern 94, habe ich dann mir gedacht, ja mein Gott, jetzt habe ich mich schon bei zwei beworben, Geschäftsführern, jetzt gehe ich den dritten auch noch an. Und da war es so, dass ich in Frankfurt dort, glaube ich, angerufen habe und plötzlich war ein Interesse an mir. Ich war völlig von der Rolle. Die haben mich dann eingeladen ins Betriebsrestaurant und es war zufällig, das war natürlich, wie das Glück so spielt, war gerade von der Deutschen Bank in Wien die Intention, das Wertpapiergeschäft zu erweitern. Edi Berger allen voran und der mich zufälligerweise auch kannte. Und ja, dann ging es natürlich schnell und so war mein Einstieg in der Deutschen Bank in Wien.
Wunderbar.
Der für mich natürlich auch ideal. Damals hatte ich das Gefühl oder die Intuition, aber im Nachhinein betrachtet war es natürlich eine gute Kombination aus einer internationalen Bank in Wien vor Ort, voll quasi wie ich war, ohne jetzt ins Ausland gehen zu wollen, um da quasi im Wertpapiergeschäft Fuß zu fassen. Und es war aber auch eine weitere gute Fügung, weil wir dann zu dritt, also der Edi Berger auf der Handelsseite, der dann auch der Manager der Gruppe war, der Roman Eisenschenk ist gleichzeitig gekommen, der auf der Aktien-Sales-Seite auch schon ein erfahrener Mann zu dem Zeitpunkt, und ich war ja quasi ein blutjunger Junior, muss sagen, habe von beiden viel gelernt. Insbesondere vom Roman auf der EDV-Seite, der ja Engels geduldet hat. Und also Mitte der 90er war nicht nur diese Konstellation in Wien, sondern auch von der Deutschen Bank global, oder von Deutschland ausgehend. Die Deutsche Bank war eine klassische Universalbank, ähnlich einer Kreditanstalt bei uns in Österreich. Und die hatte zu dem Zeitpunkt nicht nur große Ambitionen, sondern war im Begriff, die umzusetzen. Da wurde die Investmentbank Morgan Grenfell gekauft, war kurz, das weiß ich noch, zu unserem Beginn DMG, Deutsche Morgan Grenfell mussten wir uns nennen. Und da wurden große Stars eingekauft, das weiß ich auch noch, in London. Da kam es dann zu Get-Togethers in Frankfurt, wo wir, also speziell die deutschen Analysten, die waren natürlich immer ein bisschen eifersüchtig, weil die schon ein bisschen eine Nummer waren, aber die Londoner waren natürlich die Stars, haben ein Vielfaches wahrscheinlich auch verdient. Und da hatte ich die glückliche Rolle, als Österreicher ein bisschen neutraleren Blick zu haben. Und der Blick war natürlich klarerweise der, dass wir gesehen haben, wir drei, wie wir waren, die Londoner sind gute Leute, extrem gute Leute, von denen können wir lernen. Und so war es für mich natürlich in den End-90ern dann die ideale Konstellation, in einem guten Team was zu lernen von den vor allem Londoner Investmentbankern. Und das hat natürlich dann auch das Glück noch zusätzlich von zeitlichen Ablauf gebracht, dass die Wiener Börse in den 90ern, als sie ja keinen Menschen quasi interessiert hat, als ich dann schon vom Junior-Dasein mehr weitergekommen bin und mehr wusste, dass in den Nullerjahren dann plötzlich ein Boom am Ende dann eingesetzt hat an der Wiener Börse auch, wo ich dann schon etabliert war.
Ja, das war eine gewaltige Zeit und ich möchte das auch noch einreihen. Also wir sprechen hier von einem Jahrzehnt, jetzt nicht einem lupenreinen Jahrzehnt, die 90er oder die Null, aber so die Phase von Ende der 90er bis zu Lehman war die Deutsche Bank auch der mit Abstand größte Handelsteilnehmer an der Wiener Börse, was die ausgelösten Volumina an der Wiener Börse, das ist jetzt ein Faktor, der Erste Group gehört. Ja, aber das war letztendlich, also bei der Aktie war es die Erste Group, als Handelsteilnehmer war es immer die Deutsche Bank, die für die größten Umsätze gesorgt hat. Ja, jetzt ist es zum Teil Morgan Stanley und so weiter und solche Sachen. Und ja, das war schon eine legendenhafte Abteilung, die ihr gehabt habt. Und wir selber durften ja zum Beispiel damals auch den Analyst Award vergeben. Und da haben wir nicht selbst entschieden, wer diesen Analyst Award gewinnt, sondern die österreichischen börsennotierten Unternehmen befragt. Und die haben dann gesagt, ja, der Roland Neuwirth von der Deutsche Bank ist unser Analyst of the Year und ich glaube, das war 6-mal en suite der Fall dazu und das, obwohl du eigentlich einer warst, der gerne noch einmal ein Sell gegeben hat und ich glaube, du hast da ein paar Geschichten auch mitgenommen aus deiner Research-Tätigkeit und ich glaube, das ist eine schöne Schulstunde zur Wiener Börse, was wir jetzt in den nächsten Minuten hören werden. Bitte drum.
Danke, Christian, bei der Gelegenheit natürlich auch an dich, dass du den Analyst Award ins Leben gerufen hast. Ansonsten hätte es das ja nie gegeben, aber es gab international dieses Institutional Investor beispielsweise, da war dann, Österreich war ja dann nie in der Kategorie, das wurde dann mal aufgenommen und auch da sind wir dann irgendwann aufgepoppt, aber bei der Gelegenheit auch Dank an dich, dass du ein unermüdlicher, für mich der Börsejournalist bist, jetzt schon glaube ich mehr als also 25 Jahre in etwa. Ich glaube, auch das ist wichtig für
Die Blumen, es macht mir authentisch Spaß mit so Leuten wie euch natürlich.
Winzigen Kapitalmarkt, ja. Dass das was weitergeht ein bisschen. Naja, wie du es richtig gesagt hast, wir haben in den 90er Jahren habe ich ein paar Sell-Empfehlungen gemacht und auch hier war wieder die Konstellation interessant und gut und ideal für mich, weil die etablierten österreichischen Banken wie die Kreditanstalt oder die Erste Bank oder Raiffeisen, die waren es nicht gewohnt oder es hat es eigentlich überhaupt nie gegeben, eine Sell-Empfehlung auf irgendwas zu machen, weil ja natürlich der Interessenkonflikt irgendwo gegeben war. Teilweise die Kreditanstalt war beteiligt an vielen Firmen. Also das war ein quasi No-Go. Und ich habe eigentlich schon aus London immer, auch die internationalen Investoren, das weiß ich noch gut, da wurde immer gesagt, die Analysten sind immer, weiß ich nicht, 70% Kaufempfehlungen und 30% Hold oder was auch immer. Sie schätzen eine Verkaufsempfehlung viel mehr als eigentlich eine Kaufempfehlung. Und da war dann am Ende, sage ich mal, rückblickend für mich war, habe ich mir meinen Ruf gemacht mit Sell-Empfehlungen. Mhm. Und die erste war, glaube ich, die Wohlfahrt. Die Wohlfahrt war ja eine tolle Geschichte. Ich glaube, Valentinstag 95 oder 96 an die Börse und dann eine Kursentwicklung raketenhaft, um es so zu sagen. Und da war natürlich irgendwann der Zeit zu sagen, das war's. Und das war, glaube ich, mein Einstieg mit Sell-Empfehlungen. Da kam einmal auch eine OMV-Sell-Empfehlung. Das
also, Entschuldigung, Initial Coverage war Sell?
Na, wir waren im IPO sogar in einer kleinen Rolle bei Wohlfahrt dabei, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, wir waren eigentlich auch am Weg nach oben sehr ein das weiß ich noch, da glaube ich nicht zu übertreiben, dass wir da sehr engagiert waren, auch die Aktie zu vermarkten. Mhm. Dr. Miller war ja ein begnadeter Verkäufer.
Michael Miller, ja,
genau. Richtig. Und nein, da waren wir am Weg nach oben sehr gut unterwegs und irgendwann war halt, ich glaube, die Aktie war ja über 100 dann
von... Und war von, sogar im ATX eine Zeit lang, ja, durch die Preiseffekte und richtig, auch die Umsätze,
ja, Wahnsinn, ja. Genau. Und dann war sie, glaube ich, über 100 und dann hat man halt gesagt, naja, mein Gott, jetzt ist schon sehr teuer und sie war ja wirklich dann teuer und so kam die Sell-Empfehlung zustande. Und ja, da gab es auch eine Episode, wo... da kam es fast zu Handgreiflichkeiten, jetzt nicht mit mir, aber da war jemand anderer, der auch ein ich kann ihn ja gerne erwähnen, glaube ich,
Damenstrumpf
sehr, gewürgt sehr oder so, geschätzter Lukas Dipkovic, ja, hatte, glaube ich, weiß nicht, ob er eine Sell-Empfehlung hatte, aber auf jeden Fall mit dem Management der Wohlfahrt bei einer Pressekonferenz oder Analystenveranstaltung ist ein bisschen fast ruppiger geworden. Also das war ja das einzige Mal in einer Branche, wo ich sage, die sehr von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.
Ich muss an dieser Stelle den Einwurf machen, weil du sagst, Lukas Stipkovic, wir haben erwähnt den Analyst Award, den du en suite jahrelang gewonnen hast. Gegründet habe ich den Award oder initiiert, weil der Lukas von einem Unternehmen, das heute nicht mehr da ist, ein bisschen veräppelt worden ist, sage ich jetzt mit der Distanz der Jahre. Er hat nämlich vorher Takeoff beigenommen nach einem Gespräch mit dem Unternehmen und zwei Tage später ist eine brutale Gewinnwarnung gekommen und der war so fuchsteufelswild und dann hat es die Schelte über die gesamte Analystenzunft medial gegeben und ich habe gesagt, na, die Haberer sind besser als ihr Ruf und deswegen habe ich den Analyst-Award gemacht und das dann zu werten, zu tracken. Wir hatten ja auch immer die Facette, eure Empfehlungen tatsächlich in Echtgelddepots zu hauen und diese auch zu werten und das hat super ausgeschaut über die Jahre. Einwurf, Ende.
Okay, ja, sehr interessant, wusste ich nicht. Aber der Lukas ist ein ganz ein leidenschaftlicher, toller Börsianer, vielleicht auch bei der Gelegenheit. Und war ja auch, muss man sagen, in der Champions League der Analysten. Also bei SG Warburg damals, das war die Nummer 1 in den 90ern in Europa. Ich weiß das deswegen so genau, weil viele Superstars von SG Warburg damals zur Deutschen Bank kamen. Vielleicht noch eines erwähnt, also vielleicht noch zu den Sell-Empfehlungen. Da muss man als Analyst oder an der Börse insgesamt natürlich, du brauchst ein View, eine Meinung und natürlich auch vielleicht eine Portion Glück, so wie von diesen 3 Gs vom Costagliani damals, glaube ich. Also 1 G war der Faktor Glück. Ich habe dann auch das Glück natürlich in dem Fall gehabt, dass ich erstens, da war ich mal 4 Monate in London, konnte ich viel lernen über die OMV, über die Ölindustrie, mit einem Kollegen eine Sell-Empfehlung auch zur OMV gemacht. Das war Anfang 98. Mit Glück meine ich, dass einige Wochen oder 1, 2, 3 Monate später ein Ölpreisverfall eingesetzt hat. Frag mich nicht mehr warum, aber dementsprechend natürlich auch diese Sell-Empfehlung voll aufgegangen ist in der OMV. Und dann kam es zur New Economy, wenn du dich noch erinnerst, im 2000er Jahr, 99, 2000er Jahr, der Boom, da gab es eine Empfehlung, AMS, da weiß ich auch noch gut, das war so in den letzten Tagen, man wusste natürlich nicht, dass die New Economy, der Boom zu Ende geht, aber das war eine Firma zum damaligen Zeitpunkt, die Verluste gemacht hat. Und ich weiß noch gut, ich habe einen Kollegen in London dran gehabt, einen Superstar auch, der hatte Infineon gemacht und so weiter. Und er hat zu mir so gemeint, naja, kümmert dich jetzt nicht drum, wenn die Verluste machen. Weil für mich war das schon eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ja mein Gott. Und da gab es ja dann von meiner Seite eine Kaufempfehlung irgendwann Ende März 2000. Und diese Aktie ist sowas von gestiegen, das war phänomenal. Da hatte ich wieder natürlich das Glück, richtig rein in ein Wespennest, weil das wusste ich dann einige Wochen später, das war das einzige Mal in meinem Leben, als ich over the wall geholt wurde, wo jemand, das war Private Equity Gruppe und kann auch noch jemand anderer gewesen sein, die wollten die AMS zu dem Zeitpunkt kaufen. Und dann hat man gesagt, so quasi pfeift es dem Analysten zurück, weil je mehr Kunden der anruft, desto teurer wird es für uns und das ist eine arge Geschichte.
Jetzt musst du meinen Hörerinnen und Hörern kurz helfen. Die Wall, die Chinese Wall zwischen Handel und Research natürlich, ja, das ist gut, dass das so stark getrennt war, aber ist natürlich auch komisch für ein Institut, wenn es da prallt, ohne dass man sich abgesprochen hat, was ja wieder gut ist. Ne?
Ja, also, genau, so war es. Ich bis heute nicht mehr genau mich erinnern kann, ob die Deutsche Bank damals schon beratend tätig war oder ob als Anlass dieser Analyse diese Käufer, interessierten Käufer dann hergegangen sind und gesagt haben, wir müssen die Deutsche Bank da jetzt irgendwie mit an Bord bringen, damit wir uns da irgendwie vielleicht Hilfe holen. Aber gut, ja, das AMS, ging dann seinen Weg. Fürs Jahr 2000 vielleicht noch, das war wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet meine berühmteste Analyse, war die Libro. Das war auch eine, wie soll ich sagen, ich von Glück geprägt sicher auch, aber es war ja so, dass wir im IPO dabei waren und ich war ja nie so ein New Economy Freak oder Freund, logischerweise geprägt durch den Wiener Aktienmarkt, der ja Old Economy pur ist. Und es war dann so, dass die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist und im Mai 2000 war ja, hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, ein Ende des New Economy Booms. Und da weiß ich noch, dass ein Kollege aus dem Investmentbanking dann zu mir gemeint hat, naja, diesen Lion an die Börse zu bringen, also dieses
Lion CC
Internetverkauf über die Bücher, das ist quasi nicht mehr möglich. Und zu dem Zeitpunkt war aber in Wien noch die herrschende Meinung, dass das wahnsinnig viel wert wäre. Und ich habe dann einfach ein Sale gemacht, weil mit der Meinung, jetzt war ich, hatte ja nicht diesen View, wie es dann mit Libro letztendlich weitergeht, aber einfach zu sagen, dieser Börsegang, dieses Lion CC, das wird nicht mehr möglich sein. Und ich glaube, kann mich erinnern, die Aktie war bei 50 und ich habe da irgendwas mit 25 oder 30 draufgeschrieben, ja, und gemeint, das Libro ist 20, 25 wert und das Lion CC 2 oder 3 Euro. Und ja, das ging ja natürlich dann ziemlich in die Brüche. Da kam es auch zu der Episode, dass der Chef, der damalige der Wiener Börse, der Herr Obersteiner, Erich,
auch liebe Grüße, war auch zu Gast wieder Edi Berger, werden wir beide Folgen verlinken dann, bitte.
Ja, ja. Mich gesehen hat bei einer Veranstaltung und gemeint hat, Herr Neuwirth, ich habe erst das Libro-Management getroffen. Mich wundert, dass Sie ohne Leibwächter herumrennen. Ja. Sie müssen aufpassen, dass Sie denen nicht in die Quere kommen. Fairerweise muss ich sagen, ich glaube, dass die beiden Manager von Libro, die dann auch vor Gericht standen, die haben das wirklich, glaube ich, geglaubt. Die waren halt vielleicht ein bisschen chaotisch, also das waren sie auf jeden Fall. Aber wenn man bedenkt, dass auch jetzt 20 Jahre später wieder ein Riesenboom war, auch Internetfirmen in Amerika teilweise bewertet waren, die kaum Umsätze gemacht haben.
Bizarr, ja.
Ja, also ich war ja am Ende dann, das war mein einziges Mal als Zeuge vor Gericht in dem Prozess. Also hier hätte ich eher dann gemeint, ja, da ist vielleicht zu viel Optimismus oder Dummheit, wurde da schon sehr, sehr stark bestraft, um das vielleicht noch zu sagen. Eine weitere Verkaufsempfehlung war Austrian Airlines. Mhm. Auch wieder quasi aufgelegt, ein Interview des Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Heinzel, wo er gemeint hatte, die Auer bereitet ihm schlaflose Nächte. Ich habe dann als Überschrift geschrieben, Sleepless Nights. Mhm. War auch irgendwie, um nicht zu sagen, wirklich legendär, weil das war im Sommer vor 9/11 und das war dann so, dass der OEF, ein Riesendamm-Damm, um diese Analyse gemacht hatte, schon am gleichen Tag mich angerufen hatte, um ein Interview zu geben. Und als kleine Episode vielleicht, ich hatte mit meinen Freunden mich damals, das war, ich glaube, Anfang August, in Kärnten verabredet am gleichen Tag. Und ich habe dann gesagt, na, das will ich nicht machen und muss dazu sagen, es war natürlich schon, der OEF, glaube ich, hatte die Verschwörungstheorie, wenn sich die Deutsche Bank da quasi die Austrian Airlines runterredet, das muss von der Lufthansa in irgendeiner Form gesteuert werden oder was auch immer. War es natürlich nicht. Ich hatte simpel den Eindruck, dass die Austrian Airlines in Troubles ist, was ja gar nicht auch so, wie soll ich sagen, so schwer zu erkennen war. Und es war ja genau die Phase, genau diese Sleepless Nights, im Zusammenhang mit einem Management-Vakuum, weil es war die Zeit, wo die alten Staatsmanager quasi verabschiedet wurden und keine Manager noch appointed oder gefunden wurden. Und also hier hat natürlich auch dann wieder für mich 9/11 bei dieser Verkaufsempfehlung mächtig reingespielt und am Ende natürlich mehr als recht behalten. Aber ja, das heißt, also da waren einige Verkaufsempfehlungen. Das war eine Nische, die ich natürlich als Deutsche Bank in Wien gut kreiert oder ausfüllen konnte. Im Nachhinein eine schöne, glückliche Fügung für mich. Und es gab auch eine, vielleicht, das will ich nicht unerwähnt lassen, eine Kaufsempfehlung der Voestalpine, die auch, würde ich sagen, dann in dieser Phase so ab 2002/2003, als das war das Abarbeiten der New Economy Pleite oder des Booms und der Base. Und wie es an der Börse so ist, das war einfach eine Modeerscheinung, die dann überging ins quasi Gegenteil, genau, in Value. Und das war dann 2003 eigentlich und ja, da waren wir dann, weil du es vorhin netterweise erwähnt hast, also wir waren ja am Anfang quasi als Deutsche Bank in Wien null. Und das war halt die Phase, wo wir dann gut etabliert schon waren. Und da hatten dann die internationalen Investoren zunehmend ein Auge auf die Wiener Börse. Und das hat ja dann quasi in dem Boom gegipfelt, da 2006, 2007 vielleicht noch, ich wollte noch vorhin dann über die Voestalpine rede ich vielleicht noch im Detail kurz, aber 2007 war eine Woche mal, wo ich auch noch sehr gut mich erinnern kann, wir hatten früher, wenn du dir vorstellst, so in den 90ern kam so ungefähr einmal im Jahr ein ausländischer Investor aus Amerika oder aus London nach Wien und hat sich österreichische Firmen entweder in Wien oder wir sind dann nach Unterbremstetten zur AMS oder wo auch immer hingefahren. Und das hat sich dann in den Nullerjahren ein bisschen erhöht. Und plötzlich 2006, 2007 hat man richtig diesen Boom gespürt, gemerkt. Und da war eine Woche, wo ich glaube 4 oder 5 Investoren vor Ort hier, das mussten wir vorher organisieren, die Meetings in Wien waren und sich österreichische Firmen angesehen haben. Und da weiß ich noch gut, da haben wir, also mein Kollege und Freund auch der Christian Bader, haben wir gesprochen und haben gesagt, also verglichen zu dem, was wir erlebt haben vor 5 oder vor 10 Jahren, das kann nur ein derartiger Boom sein, der kann nicht mehr stärker werden. Und ja, es war also dann ja leider wirklich so, aber das war 2006, 2007. Davor vielleicht noch eine Art Boom, die beiden Stahlfirmen Böhler-Uddeholm und Voestalpine, würde ich sagen, die Welle haben wir auch ganz gut geritten, der Christian Bader und ich.
Damals im Übernahmecase auch, oder?
Ja, das hat dann quasi im Übernahmecase gegipfelt. Aber ich war bisschen noch auf dieser Voestalpine-Analyse. Gab's, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 2003 oder 2004, wo ich auch das Gefühl hatte, da geht deutlich mehr bei den Gewinnen. Und da werde ich nie vergessen, soll auch vielleicht für einen Zuhörer zeigen, wie soll ich sagen, ich habe ja jetzt als Fondsmanager das Gefühl, dass die Investoren viel zu sehr immer und auch die Analysten am Management quasi hängen mit der berühmten Guidance. Ich versuche es ja selbst völlig quasi wegzuschieben. Aber damals Voestalpine, ich glaube 2003 oder 2004, da war irgendwie die Guidance, wenn es das damals schon gegeben hatte, so weiß ich, 150 Millionen Gewinn, operativer Gewinn oder 170. Und ich habe damals, glaube ich, mir die Freiheit genommen, ich glaube 230 oder sowas hinzuschreiben und einen Kauf drauf zu machen. Und der Gewinn, der wurde dann mehrfach in die Höhe geschraubt und er war am Ende dann, glaube ich, 600 oder 700 Millionen.
Wow.
Also das war
die beste Zeit, die wir je hatten in Wien. Ne?
Ja, natürlich. Und aber es soll nur zeigen, dass ein das war wirklich, das haben auch Voestalpine Manager dann als verrücktes Jahr bezeichnet. Ja. So war es halt, aber es zeigt auch wie, und das würde ich gerne auch den Leuten weitergeben, man muss vielleicht versuchen an der Börse kreativ zu sein und einfach Dinge zu denken, auch vielleicht die letzten Wochen und Monate, die so negativ geprägt waren von sehr vielen Stimmen auch, und jetzt gerade die letzten Wochen erleben wir, dass die Börse so gut steigt, das heißt, immer versuchen ein bisschen nach vorwärts zu denken und auch ein bisschen sich Dinge vorzustellen, die vielleicht jetzt nicht alle am Schirm haben. Also sprich, kann genauso positiv, eher natürlich vielleicht positiv, aber genauso negativ sein. Aber das war im Zusammenhang mit der Voestalpine, um zu sagen, am Ende waren 600-700 Millionen Gewinn und vorher hat man gerade 200 erwartet.
Also wenn ich so zusammenfassen darf, du hast ein bisschen einen Contrarian-Zugang auch gehabt, wenn etwas schon falsch bewertet war in deiner Wahrnehmung und hast dann neue Zahlen in den Markt geschmissen, bist damit sehr gut gelegen und das ist damit auch sehr anerkannt worden von den Unternehmern, auch wenn es mal mit einem Sell erwischt hat. Wir sprechen ja wirklich über die beste Phase, die Wiener Börse je hatte. Ich habe in der Zwischenzeit kurz nachgeschaut. Die Deutsche Bank hat damals zum Teil mehr Handelsvolumen gehabt als heute die ganze Wiener Börse in einem Jahr, alle Handelsteilnehmer zusammen. Das war eine andere Ära, die ist dann brutal geendet mit Lehman. Und da gab es vorher noch das Strabag IPO, das ist im Jahr 2007 noch gelungen, das glaube ich auch noch zwei Sätze dazu vorbereitet gehabt, oder?
Ja, da wollte ich nur kurz erwähnen, da hatte ich die teuerste und die kürzeste Nacht jemals in einem Hotel. Ich glaube, ich bin da um 1 in der Früh in Moskau angekommen, ich glaube um 600-700 Dollar, musste glaube ich um 5 oder um 6 Uhr raus, weil da glaube ich um 7 schon so eine Art Gruppenmeeting war, werde ich auch nie vergessen. Das war das größte Auditorium, das ich je hatte mit einer Firmenpräsentation. Da saß ich, glaube ich, also ganz sicher zweimal vor circa 30, 40 Russen und die alle wahnsinnig quasi Interesse mit ihren Augen bekundet haben, aber ich glaube bis heute, sie haben kein Wort verstanden. Sie wussten nur, dass der Strabag mit Deripaska im Bett ist und dass das eine Geschichte sein sollte. Am nächsten Tag musste ich noch das vielleicht noch nach Madrid. Da ist mir das erste Mal in meinem Leben auch bewusst geworden, wie weit die Distanz von Moskau nach Madrid ist. Das war ein langer Flug. Ja, das war so ziemlich das Ende des Booms dann, ja, wie du es angesprochen hast.
Lehman war ein brutaler Hit und wir haben uns nie wieder erholt bei den Handelsvolumen und so weiter und so fort. Und es hat ja auch dann sicherlich weit über unseren Köpfen, auch über den Köpfen der Österreicher dazu geführt, dass die Deutsche Bank dann nach und nach ihre Aktivitäten in Österreich etwas zurückgefahren hat. Du hast ja dann einen Traum irgendwie auch wahrgemacht, nämlich selbst mal Fondsmanager zu sein, nachdem du Research betrieben hast und deine Kollegen die Asset Manager waren. Bist du dann Asset Manager geworden? Du hast für Salus Alpha was gemacht, jetzt sehr stark für Advisory Invest. Bitte um ein paar Worte dazu. Was hat dich bewogen, die Seiten zu wechseln? Und wie schaut es mit einem aktuellen Fonds? Ich habe ihn erwähnt, den Advisory Flexibel. Der hat in der Zweijahressicht eine tolle Rendite gemacht, seitdem es ihn gibt. Bitte um ein paar Worte dazu.
Ja, naja. Vielleicht nochmal ganz zurück, als wenn man mit Börse beginnt, glaube ich, ist ein Fondsmanager zu sein ein anstrebenswertes Berufsziel. Das war es auch damals noch in den 80ern von mir. Und so gesehen war Analyst zu sein eine gute Basis. Und dann 2009, 2010, wie du es erwähnt hast, ich habe damals 2009 nach der Deutschen Bank ein Spezialmandat übernommen, das ich heute noch mache, das auch über die Advisory läuft, so auch mein Connex dann zu Advisory und den Salus Alpha Fonds 2010 begonnen, Special Situations. Da muss ich auch sagen, das war eine Zeit, da hätte man durchaus, und da war es sehr opportun und modern, im Ausland zu investieren und in Amerika oder wo auch immer. Im Nachhinein natürlich die letzten 10 Jahre wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen. Aber ich bin eigentlich dem Leisten immer treu geblieben, in Bewusstsein, diese Firmen einfach sehr, sehr gut zu kennen, diese österreichischen Firmen, und habe damals die Fonds immer, das sind alle, die ich jetzt mache, gemischte Fonds, so gehandhabt, dass ich einen Schwerpunkt hatte, einfach auf Firmen, die gut zu kennen und wenige zu investieren, in wenige. Das heißt, ich habe in all den Fonds nicht mehr als 10, 15 Aktienpositionen. Normale europäische Aktienfonds haben meistens so zwischen 50 und 100 Aktienpositionen. Und diese Firmen dann aber mit diesen Firmen dann einen Dialog zu führen. Also sprich, so einmal im Monat anzurufen und einfach ein bisschen rauszuhören, wie es geht. Und das habe ich jetzt, und auch mit einem Schwerpunkt natürlich auf Chancen-Risiko-Verhältnis, einem positiven Special Situations. Und vielleicht noch das zu Österreich, mit der Erweiterung auf Deutschland. Das heißt, ich habe in all den 10 Jahren, würde ich heute aber schon sagen, Zeit und Energie investiert, die deutsche oder deutsche Firmen kennenzulernen, und muss aber auch sagen, ich meine, der österreichische Markt ist noch immer irgendwie mein Hinterhof, mein Garten. Diese 20, 30 investierbaren Firmen kenne ich sehr, sehr gut. Und es dauert schon sehr lange, bis man jetzt beispielsweise in Deutschland auch 20, 30 Firmen so gut kennt, wo man das Klar. Gefühl hat, man weiß, wie die Leute, die dahinter stehen, ticken. Und
ich sage immer Soap-Opera, dass die man gleichzeitig schaut und wenn man sich freut, wenn eine neue Episode kommt nach einem Cliffhanger. Also wir kennen die Firmen und das macht Spaß einfach. Ja?
Genau.
Und sie haben uns auch selten enttäuscht in the long run, muss man sagen. Ja? Es gibt wenige, die wirklich jetzt brutal abgeworfen worden sind mit ihren Geschäftsmodellen. In Österreich.
Ja, das stimmt, und ich sehe es auch so. Ich sage immer, grob ist der Wiener Markt der Seitwärtsmarkt. Ja. Es gibt leider wenige richtige Wachstumsaktien, aber Seitwärtsmarkt, grob gesprochen, zwischen 1.000 und 5.000. Ja. Jetzt sind wir gerade bei 3.300. Und man muss halt bei den Österreichern, finde ich, wenn man sie gut kennt und weiß, was die Treiber sind, Treiber im Sinne von, was die Gewinne antreibt, im Positiven wie im Negativen, einfach vom Timing zu wissen, wann ist ein guter Zeitpunkt, und das ist halt wahrscheinlich auch meine Stärke, da rechtzeitig mal drinnen zu sein oder nicht drinnen zu sein. Mhm. weil du den Advisory flexibel angesprochen hast, den mein neues Baby, das ist jetzt 2 Jahre alt, ich habe voriges Jahr 2,2% Minus abgeliefert,
wow,
bei einer ATX von 19% Minus. Ja, also ich bin jetzt nicht rundum happy damit natürlich, wenn ein Minus davor steht, aber das war okay, weil einfach die Strategie ist die dahingehend, dass ich sage, ich möchte mit wenig Risiko oder weniger, ich möchte, wenn es oben geht, ganz gut dabei sein. Mhm. So hatte ich, glaube ich, 13% 2021. Und wenn es runter geht, halt, wenn es geht, möglichst wenig dabei zu sein.
Also der Fonds ist vor 2 Jahren um circa 100 aufgelegt worden. Also ja, um 100 aufgelegt worden. Und wo steht er jetzt circa?
Aktuell stehe ich bei 118, ja. Also man, wow, kann sagen, in
nein, bist wahnsinnig super.
2 Jahren, ja. 18 ist okay, ist sehr gut.
Es ist sehr okay. Also wirklich sehr okay. Und jetzt hast du uns sehr, sehr viele Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, die ich von dir hören wollte, zu österreichischen Aktien, die alle mal im ATX waren, auch die AMS, die mit der AMS Osram nicht mehr viel zu tun hat, aber doch ein bisschen was, war damals im ATX, auch die Libro war im ATX, ja. Jetzt verrat uns, du hast noch immer ein bisschen einen Home-Bias, hast gesagt, ja. Welche österreichischen Titel gefallen dir aktuell und hast du vielleicht auch im Advisory flexibel gewichtet?
Home Bias habe ich auf jeden Fall, ja, wie schon gesprochen, ja, habe ich immer stark, um bei A vielleicht zu beginnen, aber ich glaube, ja, also meine größte Position ist AT&S momentan.
Schön.
Wahrscheinlich die einzig wirkliche Wachstumsaktie, und wenn, die erleben momentan eine Jahrhundertkonjunktur, da ist die Jahrhundertkonjunktur, sage ich deswegen, weil die Kunden, also eine beispielsweise Intel, Geld und, um nicht zu sagen, sehr viel Geld in die Hand nimmt, um ihnen ein Werk mit zu finanzieren in Malaysia, also von der Größenordnung, das kostet 2 Milliarden und die legen 1 Milliarde am Tisch mit jemand anderem und sagen, bitte macht, wir brauchen nur das Material. Also das heißt, wenn diese Sache positiv aufgeht, so wie es eigentlich ja sehr, sehr realistisch ist, ist die Aktie momentan natürlich sowieso geprügelt, der war ja voriges Jahr schon in etwa bei 60, müsste eigentlich locker wieder auf 60 gehen, um nicht zu sagen, in 2-3 Jahren vielleicht Richtung 100. Das wäre die AT&S. Ich bin momentan sehr optimistisch auf die Banken. Mhm. Raiffeisen, finde ich, ist stark geprügelt, logischerweise durch Russland. Mir persönlich gefällt ein bisschen besser die erste Bank, die jetzt da kein Exposure hin hat und sehr, sehr stark profitiert von den Zinserhöhungen seitens der EZB oder der einzelnen Länder in Osteuropa. Ich glaube nicht, dass wir eine Rezession sehen, und selbst wenn, dann nur eine kleine oder kurze, also keine Tiefe, die Gewinne der Banken massiv zunichte machen würde. Das heißt also, die Banken mit Schwerpunkt erste Bank, ich mag den Verbund ganz, ganz gerne, ist momentan meine größte Schieflage. Trotz staatlichem Eingriff glaube ich, dass einem Cap von Strompreisen bei 140 oder 180 ist es für die Verbund trotzdem eine wahnsinnig gute Phase, um Geld zu verdienen, auch langfristig gesprochen im Sinne von E-Automobile und so weiter, ist glaube ich anzunehmen, dass der Bedarf nach Strom weiter hoch sein wird. Und am Ende, das sage ich immer, ist auch ganz gut an der Börse manchmal einen simplen Ansatz zu haben, das Wasser rinnt die Donau gratis runter, also insofern genial. Vielleicht zum Thema Strom auch noch ein bisschen ein kleinerer Wert, die Zumtobel, die mir auch ganz gut gefällt. Eine Firma, die gefällt, heißt 15 Jahre in etwa an der Börse oder 20, hat mir eigentlich nie gefallen, aber jetzt schon, die haben einfach restrukturiert und viele Jahre, jetzt die letzten 3-4 Jahre Hausaufgaben gemacht, ist auch ein Management, das mit ruhiger Hand führt. Was mir besonders gefällt momentan, ist ganz simpel der Ansatz, dass natürlich durch die hohen Strompreise die Produkte sehr stark nachgefragt sind. Produkte im Sinne von Strom zu sparen, und also nicht nur der private, sondern auch Firmen, wenn die beispielsweise eine Fabrikshalle mit neuem Licht ausstatten, ist es so, dass früher hätte es Jahre gedauert, bis die Investition sich rechnet. Und jetzt aufgrund der hohen Strompreise ist es innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr hätte man das drinnen. Und das ist natürlich ein Treiber für das Geschäft der Zumtobel momentan.
Und diese Aktien, die du jetzt genannt hast, sind auch im Fonds alle enthalten, nehme ich an. Wie groß ist Equity Österreich als Kuchen von 100%? Ungefähr?
Es ist Also ich will nicht sagen, idealerweise wäre es 50-50 für Österreich, Deutschland, aber, aber meistens durch meinen Homebuyers. Ich könnte es dir jetzt nicht in der Sekunde, aber ich schätze, es ist immer so irgendwo 70, also 60, 70, 80 bewegt sich der Österreich-Anteil.
Und wir sprechen ja von einem Mischfonds. Und in einem Mischfonds, das war ja auch ein gar nicht so leibendes Anleihenjahr zu verkraften dann irgendwie und trotzdem die gute Gesamtperformance. Wie ist die Allokation dazwischen Aktien und Anleihen?
Ja, ist interessant, weil du das fragst. Es ist tatsächlich ja so gewesen, dass in den letzten 100 Jahren nur 5 Jahre waren, wo sowohl Aktien als auch Anleihen negativ waren. Und jetzt mit den minus 2,2 heuer, also 2022, war es tatsächlich so, dass ich in der Aktienseite eigentlich ein Plus hatte. Und das Minus stammt von den Bonds. Die Bonds machen grob ungefähr 50% aus.
Okay.
Und da habe ich schon
kurze Laufzeiten gehabt und so, nehme ich an, oder auch Dollargewinne vielleicht, ne?
Na, ich habe leider nicht in den Dollar rein, aber ich war auch nicht so in extrem kurzen Laufzeiten. Ich habe teilweise Hybridanleihen, die es schon ordentlich gebeutelt hat. Also beispielsweise eine AT&S oder oder Lenzing Hybridanleihen, die vorher bei 100 waren. AT&S ist vor genau einem Jahr gekommen bei 105%, stehen jetzt irgendwo 85, 90. Ja. Also das heißt, da hat man auf der Bond-Seite, habe ich da sicher bei mehreren Bonds so 10-15% verloren, bin ich hinten. Sehe ich aber relativ positiv, weil ich glaube, dass die Inflation runterkommen wird. Möglicherweise schneller, als wir erwarten oder hoffen. Und wenn das der Fall wird, sein wird, dann müssen auch über kurz oder lang die Notenbanken vom Gas gehen. Und dann sollten eigentlich auch diese Bonds wiederkommen. Und das Gute ist ja bei den Bonds, irgendwann werden sie mit 100 getilgt, sofern die Firma nicht pleite geht. Das heißt, da sehe ich und da mache ich eigentlich auch bei den Bonds, versuche ich sehr starke Firmenbonitäten zu haben, damit ich mich quasi ein bisschen auf der Bondseite nicht so um den Schuldner kümmern muss, sondern mehr ein bisschen auf der Aktienseite.
Ja. Also lieber Roland, allergrößter Respekt, weil ich kenne auch sehr, sehr viele gute Analysten und gute Marktauskenner, die sich einfach dann mit dem aktiven Management vollkommen überheben und gar nicht wissen, wer sie sind, dann nicht gut schlafen können, dass du das über so lange Jahre und jetzt vor allem diese letzten 2 Jahre, allergrößter Respekt. Ich werde den Fonds auch in den Shownotes dann natürlich verlinken, mit seiner Kennnummer, mit seiner ISIN auch. Und habe noch eine Frage, die ich auch in einem Zertifikate-Podcast bringen möchte. Setzt du hier und da auch Zertifikate ein?
Ja, wie du sagst, hier und da. Also ich bin jetzt kein großer Zertifikate-Spieler, aber eigentlich in der Regel nur zur Absicherung. Das heißt, es kann schon mal ein DAX-Short-Zertifikat drinnen sein oder ein Volatilitätszertifikat, wie beispielsweise jetzt, wenn ich sage, der Markt ist so gelaufen, die Volatilität ist so niedrig. Das ist in der Regel eine Phase, wo es dann irgendwann wieder mal Schwierigkeiten kommen und da kann man sowas auch machen.
Ja. Wunderbar. Du, zum Roland Neuwirth von den Extremschrammeln frage ich dich jetzt nicht mehr, der hat mit dir nichts zu tun, oder?
Ja, nicht verwandt.
Aber das hast du sicher nicht zum ersten Mal gehört, oder?
Ich habe ihn 2-mal in meinem Leben getroffen. Ich sage ja immer, er ist jetzt ungefähr so alt, wie er auch schon lange ausschaut.
Aber die Musik ist genial, oder?
Ja, ist ein Wiener Original, ja.
Genau. Also ich habe jetzt mit dir in diesem Podcast auch nicht über Tennis gesprochen, weil das geht sich nimmer mehr aus. Wir sind beide sehr interessierte Hobbyspieler, sagen wir mal so, und das macht einfach wirklich Spaß, das Ganze. Ich habe mächtig überzogen, aber ich rechtfertige mich selber mit meinem großen Interesse, dass wir überzogen haben und dass wir auch Aktuelles für eine Folge, also einen Wiener Börseplausch reinnehmen werden und auch für den Zertifikate-Podcast. Deswegen geht das mit Augenzwinkern schon und jetzt kommt der Abspann. Lieber Roland, wunderbar, dass du da warst. Ich habe so viel nett gewusst, was du alles Leibendes gemacht hast, vor allem auch mit unserem Reverse-Seitentausch da in den 90ern, Journalismus und Bankengeschäft und so weiter. Viel Erfolg mit dem Advisory Flexibel weiter. Ich werde mir den jetzt näher anschauen, den Fonds, und auch draufbleiben am Thema. Danke, dass du da warst. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin überzeugt, da war unglaublich viel Wissen aktuell und Vergangenheit dabei. Danke fürs Zuhören von meiner Seite.
Vielen, vielen Dank, Christian, auch von meiner Seite. Ich entschuldige mich ein bisschen für die Langatmigkeit vielleicht.
Ich habe dich also bewusst nicht unterbrochen.
Wenn wir überzogen haben. Aber vielen, vielen Dank von meiner Seite und happy investing.
Yes, sir. Okay, tschüss und baba.